Herzlich willkommen zum Podcast Lasst mal drüber reden. Der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden.
So, schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Und auch schön, dass du da bist, liebe Maren. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Lasst mal drüber reden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Erfahrung als Sternmama zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. erzähl kurz, wie oft du schwanger warst und wie du zu Sternmama geworden bist.
Ja, also ich bin Maren, ich bin 38 Jahre alt und ich war 4-mal schwanger. Die dritte Schwangerschaft war dann die kleine Geburt. Mhm. Da war ich dann die Sternmama, oder seither bin ich die Sternmama, genau.
Ja. Wie hast du die Schwangerschaft mit deinem Sternkind? Dein Sternkind hat einen Namen, sie heißt Juli.
Genau.
Und das weiß ich schon. Und wie hast du die Schwangerschaft mit der Juli erlebt?
Ja, die Schwangerschaft war im Vergleich zu den anderen völlig überraschend. Also ich hatte ja vorher schon zwei Schwangerschaften, also habe schon zwei Kinder da an der Hand gehabt. Und das dritte Kind war so nicht geplant und hat also uns alle überrascht. Ich meine, man weiß, wie es dazu kommt, aber es war auf jeden Fall nicht geplant. Und war dann erstmal ein Schockmoment eigentlich, genau. Mein Mann war auch tatsächlich so, dass er 2 Wochen lang gar nicht drüber reden konnte. Hm. Weil es finanziell gesehen, dadurch, dass ich vorher schon die ganze Zeit in Elternzeit war und eben nicht gearbeitet habe, und dann war es noch mit der Baustelle. Also finanziell gesehen war es eine Katastrophe, sage ich jetzt mal.
Genau. Ja.
Und ich war eigentlich relativ schnell, dass ich mich darauf gefreut habe. Ich meine, wenn man ein Kind kriegt, freut man sich.
Ja.
Genau, auf jeden Fall. Und auch gleich sofort anfange zu planen und wie es gehen könnte. Genau. Und dann es war eine reine Achterbahnfahrt, weil kurz vorher ist mein Hund noch gestorben.
Mhm.
Und ich habe schon, als es ihm schlechter ging, da kurz davor dachte ich schon, ich sei schwanger, also einfach vom Bauchgefühl her. War mir eigentlich ziemlich sicher, hat auch 2-mal einen Test gemacht, der hat aber jedes Mal noch negativ angezeigt. Ich glaube, es war einfach zu früh. Und dann ist der Hund gestorben. Das war emotional sehr anstrengend, sage ich jetzt einfach mal. Genau, und dann kam die Schwangerschaft, die komplett überraschend kam. Und dann, unsere Familie, meine Familie, jetzt nicht meine ja. Eltern, sondern mein Mann und die Kinder und ich, als wir uns dann darauf eingestellt hatten, dann habe ich angefangen zu bluten.
Als du dich auf die Schwangerschaft mit der Juli eingestellt hast und gesagt hast, okay, jetzt
genau,
kann ich mich drauf einlassen.
Genau, bei mir war es relativ, also meine Freude, sage ich jetzt einfach mal, war ziemlich von Anfang an da, aber halt, wo mein Mann sich dann auch mitfreuen konnte oder wo man dann sagt, das passt, wir nehmen das so an und wir bereiten uns darauf vor und dann kam eben die Blutung. Und ja, das war ein ständiges Hin und Her, eine Achterbahn, eine Gefühlsachterbahn. Und mit der Blutung war dann trotzdem die Hoffnung immer noch da, dadurch, dass wir in der zweiten Schwangerschaft auch 2-mal gesagt bekommen haben, das Kind würde nicht überleben oder wäre schon tot. Also ich kannte das alles schon irgendwie, dass die Blutung da war und dass der Ultraschall sagt, da wäre kein Herzschlag mehr. Es hat sich quasi nochmal wiederholt, so ein bisschen.
Verrückt, dass sich das wiederholt, also dieses Gefühl des Wiederholens, ne? Dass du Wie du schon sagst, du kanntest es schon aus der zweiten Schwangerschaft und trotzdem ist es ja nichts Schönes, aber irgendwie setzt man sich dann ganz anders damit auseinander durch die zweite Schwangerschaft schon.
Ja, also ich kann das von, also durch das Außen, das kannte ich von der zweiten Schwangerschaft. Der Unterschied war zur zweiten Schwangerschaft, dass ich da war ich voll überzeugt, dass das Kind auf jeden Fall noch lebt.
Und
Obwohl die
bei
Ärztin zu mir gesagt hat, damals in der zweiten Schwangerschaft zu 99,9% wäre da, also würde das Kind nicht mehr leben. Und ich bin damals auch raus und habe zu meinem Mann gesagt, das kann nicht sein, ich fühle mich so schwanger, ich weiß einfach, dass das noch lebt. Und war ja dann tatsächlich so, dass es 2 Tage später war der Herzschlag so klar. Und dann beim zweiten Mal, wo sie wieder gesagt haben, es könnte, also das wäre dann ein Windei, glaube ich, gewesen. Also da sah es dann wieder kritisch aus. Und da war ich also so überzeugt. Und die Überzeugung hat mir dann tatsächlich aber in der dritten Schwangerschaft gefehlt. Also irgendwie tief in mir drin wusste ich, dass es nicht so gut aussieht.
Also diese Intuition hat eigentlich bei beiden Malen mit dir gesprochen. Beim ersten Mal, dass sie gesagt hat, hey, bleib ruhig, es ist alles gut. Und beim zweiten Mal hat sie dir dann doch irgendwie schon gesagt, irgendwas stimmt nicht und hör auf mich.
Genau, ja. Und da war dann eher in der dritten Schwangerschaft mein Mann derjenige, der dann gesagt hat, ja, das kenne man ja alles schon von der zweiten Schwangerschaft und vielleicht, und du weißt ja noch, wie es war. Aber die Hoffnung war zwar irgendwie da, aber tief in mir drin wusste ich es eigentlich, dass es nicht, also keine intakte Schwangerschaft mehr war.
Ja,
Ja.
das berichten viele Frauen, finde ich, dass sie sagen, dass die Hoffnung noch da war und dass man irgendwas gespürt hat und vielleicht auch den Gedanken hat, es könnte, der Herzschlag könnte nicht mehr da sein und trotzdem ist die Hoffnung ja noch da. Also das ist so. Und der Mann, der fühlt das nicht. Aus der Erfahrung, die er gemacht hat, gut, also gut zureden und Mut zureden, dass es ja doch noch alles gut werden könnte. Und ich glaube, dass viele Frauen genauso denken, dass sie noch die Hoffnung haben, dass es gut wird. Wann hast du für dich richtig verstanden, okay, diese Schwangerschaft, also da ist mein Kind lebt nicht mehr?
Die Blutung wurde immer stärker. Also am Anfang war es kurz und eher rötlich, also rötlich-braun. Und dann aber, als es so richtig helles Rot wurde, war es eigentlich klar. Und ich hatte in der ersten und in der zweiten Schwangerschaft auch schon Blutungen. Deshalb war das am Anfang, hat mich das noch nicht so ganz irritiert, aber dann, als es mehr wurde und immer helleres Blut, also wie eine Periode, dann war eigentlich klar, okay. Das ist jetzt doch ein bisschen viel Blut. Und habe dann aber trotzdem noch das Wochenende abgewartet und bin dann erst, weil ich es dann einfach wissen wollte. Also dann bin ich in die Klinik, genau, und habe dann nach dem Ultraschall gefragt. Und die Ärztin da war total nett und auch einfühlsam, im Gegensatz zur zweiten Schwangerschaft. Ja. Habe sie dann damals auch trotzdem nochmal gefragt, weil ich es ja kann von der zweiten Schwangerschaft. Und sie hat dann auch gesagt, ich kann mir gerne eine zweite Meinung einholen. Habe ich dann auch gemacht bei meiner Frauenärztin dann nochmal, aber da war dann auch wieder kein Herzschlag.
Und wie bist du denn weiter damit umgegangen?
Ich habe mich ja in der zweiten Schwangerschaft schon damit auseinandergesetzt, dass es sein kann, dass das Kind eben nicht weiterlebt. Und deshalb war da schon ganz, also sofort klar, dass ich auf keinen Fall eine Ausschabung will, sondern dass ich es natürlich gebären will, sage ich jetzt. Und deshalb musste ich da eigentlich gar nicht mehr groß fragen oder habe der Ärztin auch sofort gesagt, ich will keine Ausschabung, ich mache das allein. Und wollte dann von ihr noch wissen, ob ich irgendwas beachten muss oder ob sie mir irgendwas rät, genau. Und ihr Hinweis oder ihr Tipp war dann, dass ich, wenn ich zu lange bluten sollte, dann Hilfe einfach dazu hole, genau. Und dass ich aber von mir aus, also dass ich merke, wann es losgeht. Ich wusste auch schon, das kann jetzt 2 Tage gehen, das kann irgendwie noch 4 Wochen gehen, manchmal geht es ja noch länger. Ja, und dass ich einfach warte und aber dann merke, wenn es losgeht, weil es dann wie so, also sie hat mir damals gesagt, wie so ein kleines Rinnsal, also wenn man den Wasserhahn so ganz leicht aufmacht. So hat sie es mir erklärt. Und genau, dass ich das, es spürt man einfach, wenn es losgeht. Mhm. Und es war tatsächlich so bei mir.
Und es war auch wie so ein kleiner Rinnsal anfangs, wie sie es beschrieben hat, dass du es dadurch gespürt hast? Oder?
Genau, also es kam nie ein Riesenschwall, sondern es war wirklich stetig. Also im Gegensatz zu vorher, da war es immer wie in der Periode immer so Schwall oder so, ja, wie sagt man da, schwallmäßig?
Nee. Ja, immer mal wieder kam ein bisschen raus.
Ja, wie bei der Periode. Und das war dann tatsächlich, das ist stetig, ganz wenig. Und ich hatte auch einen Einsatz von, also es waren Wehen. Es war jetzt nicht so, wie ich es gelesen habe, dass es Wehen gewesen wären, wie jetzt in der 40. Woche oder 35. Woche. Für mich war es eher wie ein Periodenschmerz. Was ja auch der, unterschiedlich.
Der aber wehenartig immer, also so regelmäßig immer kam, meinst du?
Genau.
Hast du eigentlich irgendwelche Medikamente genommen oder Tees getrunken oder irgendwas, die dich in dem, in der Geburt unterstützen sollten?
Globulis. Aber sonst nichts. Also ich bin generell, dass ich keine Medikamente nehme. Ja. Wenn, dann nur Globulis und da genauso. Und das war aber eher, um das Mentale zu unterstützen. Also ja, jetzt nicht, damit die Blutung einsetzt oder so, sondern genau.
Damit du und dein Körper unterstützt wirst.
Genau.
Ja. Und damit wir kurz für uns so einen Überblick haben, wann du erfahren hast, dass Julis Herz nicht mehr schlägt, bis zur Geburt, wie viel Zeit ist da vergangen?
Das war tatsächlich, war weniger als eine Woche.
Wow.
Ich glaube, dass ich am 11., glaube ich, war es dann klar. Und am 16.
Ja,
war ich dann die kleine Geburt.
Ging recht schnell.
Ja, dadurch, dass ich ja vorher schon geblutet habe.
Stimmt.
Das ist dann quasi die Einleitung und hätte mich, ja, ich meine, man weiß nie, wie lange das es geht.
Nee.
Bei mir war es dann eben, genau, also es 4, 5 Tage, ja.
Und möchtest du erzählen, wie die Geburt für dich war?
Ja. Ich muss gerade kurz sammeln. Also es war auf jeden Fall emotional.
Hm.
Ich habe die erste und die zweite Geburt, sind auch nachts losgegangen. Und die dritte Geburt war dann genauso. Also es war kurz nach 12, als ich dann aufgewacht bin. Meine mittlere, die, ich weiß gar nicht mehr, war die wach? Also ich bin auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund bin ich aufgewacht. Und dann haben die, also die Schmerzen, sage ich jetzt einfach, die haben angefangen, genau. Und dann bin ich ganz intuitiv, wusste ich, jetzt geht's los und bin dann aufs Klo. Und als ich dann auf der Toilette war, war ich erst noch verunsichert, weil ich hatte es vorher noch mit meiner Hebamme, also ganz wichtig, jeder hat ja einen Anspruch auf eine Hebamme, auch bei kleinen Geburten. In der Begleitung genau vorher hatte ich es mit ihr noch drüber, ob das gleich rauskommt, das Kind, oder ob ich irgendwie noch Zeit habe, das aufzufangen. Holen, genau. Und hatte deshalb keine Schüssel im Bad oder bei der Toilette, weil ich erstmal auch ganz dringend aufs Klo muss. Also es war wirklich so ein Drang, wie wenn ich stark aufs Klo muss, genau. Also und deshalb wollte ich erstmal Wasser lassen und habe dann aber mit dem Wasser lassen war dann wie so ein Plop. Und dann bin ich erstmal erschrocken, dass es doch schon so schnell ging und wusste dann auch intuitiv, das war jetzt mein, also das war die Geburt schon. Ich muss jetzt irgendwas holen, weil natürlich alles in der Toilette drin war. Ich muss irgendwas holen und ich muss das da wieder rausnehmen. Und bin dann erst in die Küche und habe quasi einen Löffel und eine Schüssel geholt und habe dann alles aus der Toilette wieder raus. Genau, und habe das dann in die Schüssel und hatte dann noch 4 weitere Schüsseln und habe dann alles, was noch kam, aufgefangen.
Mhm.
Also es war doch ein bisschen anders als erwartet. Ich dachte irgendwie, ich habe da noch ein bisschen mehr Zeit oder genau. Und deshalb würde ich jeder Frau oder wenn ich jetzt nochmal die Erfahrung machen müsste oder jeder Frau, die es erfährt, den Tipp geben, wie du auch schon gesagt hast, Elsa, dass man einfach ein Sieb mitnimmt, weil das doch schon einiges erleichtert.
Ja, es ist irgendwie, Also ich für mich hätte das so empfunden, dass ich entspannter aufs Klo gehen kann, weil ja. ich weiß, okay, es ist safe, egal was jetzt aus dir rauskommt, du musst dir keine Sorgen machen, dass du dein Kind nicht sehen kannst, sondern du wirst es sehen, weil es aufgefangen wird. Und das, ich möchte es natürlich nicht nochmal erleben, aber wenn, dann würde ich definitiv nur noch über ein Sieb aufs Klo gehen.
Ja, ich hatte es auch irgendwie größer erwartet. Also ich habe nämlich meine Frauenärztin noch gefragt und sie hat damals gesagt, so ungefähr 10 Zentimeter groß. Und ich hatte es auch mit meiner Hebamme drüber. Und letztendlich war das ja viel, viel kleiner. Also irgendwie war die Erwartung, dass es in einer intakten Fruchthöhle mit rauskommt. Und dann wäre es, glaube ich, an die 10 Zentimeter wahrscheinlich dran gekommen. Aber ich weiß nicht, ob es durchs Rausfischen oder vorher schon die Fruchthöhle aufging. Es waren auf jeden Fall keine 10 Zentimeter. Ich habe es in dem Moment, ich habe, also das Blut wird ja dann so fest. Und ich habe wirklich das ganze Gewebe, also alles, was mit rauskam, ich habe es immer wieder durchgeguckt und war mir aber auch nicht wirklich sicher. Selbst bei dem, was ich in der ersten Schüssel aufgefangen habe, auch nicht. Und hat aber, na, ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Schüsseln, genau, die ich dann im Kühlschrank aufbewahrt habe. Weil ich habe tatsächlich fast 3 Stunden lang lief das Blut und ich habe alles aufgefangen. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist vorbei. Und vom Gefühl her war das, also manchmal hört man, dass die Frauen auch dieses Glücksgefühl haben. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir war es aber so eine innere Ruhe. Also ich war total ausgeglichen. Ich dachte noch, dass ich vielleicht total aufgelöst bin oder dass ich dann nur am Weinen bin. Aber das war es tatsächlich gar nicht. Also es war so eine innere Ruhe. Ja. Und so eine Zufriedenheit.
Ja, die innere Ruhe vielleicht auch, weil du und also weil deine Intuition ja wusste, ich habe sie geboren. Auch wenn du es in dem Moment noch nicht wusstest,
ja,
hat ja dein, du hast ja gesagt, du hast sofort durch dieses Plop irgendwie auch dieses Gefühl gehabt, jetzt ist mein Kind geboren.
Ja.
Und dadurch auch die Ruhe. Und die 3 Stunden, wo du geblutet hast, hast du dir da Sorgen gemacht, weil deine Ärztin ja gesagt hat, du solltest nicht zu lange bluten. Wie ging es dir da?
Also in der Zeit ging es mir gut. Und sie, der Hinweis von ihr war ja auch, wenn ich irgendwie im Kreislauf oder so Probleme habe, dann soll ich mich eben melden. Und die ersten 3 Stunden war eben nichts. Und dann bin ich wieder ins Bett. Und ich dachte dann, es wäre jetzt vorbei. Und dann bin ich zurück ins Bett und die mittlere habe ich zu der Zeit noch gestillt und die wurde nämlich dann wach und die hat dann auch gestillt. Und während dem Stillen habe ich dann gemerkt, dass es weiter blutet. Nachher denke ich einfach, durch das Stillen wird ja auch die Gebärmutter, zieht sich wieder zusammen, die Kontraktionen und ich weiß nicht, ob es weniger geblutet hätte, wenn sie nicht gestillt hätte. Egal, sie hat gestillt, war in dem Moment auch, also war mir wichtig, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es immer weiter blutet und als sie dann wieder eingeschlafen war, war dann auch schon relativ viel Blut im Bett und dann bin ich nochmal aufs Klo und dann habe ich aber gemerkt, dass mein Kreislauf also zusammenklappt, dann konnte ich nicht mehr sitzen, ohne dass mir Platz vor Augen wird und habe mich dann auf den Boden gelegt und habe dann quasi meinen Mann informiert, das war dann ja so 3:30 nachts, dass er jetzt dann doch der Krankenwagen informieren soll, genau, weil das für mich in der Situation war, das ist einfach das Richtige.
Ja, dir ging es nicht mehr gut und wenn es dir nicht mehr gut geht und du für dich die Entscheidung triffst, dann rufst du den Krankenwagen.
Ja, die kamen dann auch relativ schnell und die, ich glaube, es war die Rettungssanitäterin, also Notarzt kommt ja da nicht, es sind erstmal nur Rettungssanitäter, genau. Die Frau, die hat dann auch zu mir gesagt, sie muss alles mitnehmen. Das war in der Situation, ich weiß nicht, ich habe sie mit Riesenaugen angeguckt, habe dann aber zu meinem Mann gesagt, ich wusste ja, es sind 4 oder 5 Schüsseln, er soll mir nur die grüne und die blaue geben und ich wusste, die silberne, das waren die erste Schüssel. Also ich habe quasi einen Teil mit ins Krankenhaus genommen, weil sie meinte, die wollen das angucken. Ich weiß nicht, ob sie dachte, dass es vollständig wäre oder wie auch immer. Tatsache war, im Krankenhaus hat sich niemand dafür interessiert. Also ich hätte auch einfach sagen können, es ist alles ins Klo gegangen. Genau, das war nämlich die Frage, ob alles ins Klo gegangen wäre oder ob ich irgendwas hätte. Und sie würde es dann mitnehmen. Im Krankenhaus wollte es keiner sehen. Ich habe es trotzdem mit heimgenommen dann wieder. Das Baby war dann tatsächlich in der ersten Schüssel. Habe ich dann später irgendwann gesehen.
Genau. Ich finde das so faszinierend, Maren, dass du, da merkt man wieder diese Du musst es von Anfang an, du musst das dein Kind geworden, du musst von Anfang an, wo es ist. Auch wenn du es in dem Moment vielleicht nicht klar hattest, aber du wusstest es. Das ist so, ja, ich finde das total faszinierend.
Also war ja dann auch später, als ich dann wieder daheim war vom Krankenhaus, ich stand echt lang im Bad und habe immer wieder alles durchgespült. Und dann hatte ich ja was und ich dachte, das muss das Baby sein oder zumindest ein Teil irgendwie. Ich dachte eigentlich, es wäre die Nabelschnur und habe das meiner Hebamme dann gezeigt, als die wieder da war. Und sie hat dann gemeint, nee, das wäre viel zu klein. Also irgendwie sind alle von diesen 10 Zentimetern ausgedacht und dachten, das Baby wäre viel, viel größer. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, das tut ihr wahnsinnig leid, sie hätte es mir so gewünscht, weil sie hat mich in der ersten und der zweiten Schwangerschaft, später dann auch in der vierten begleitet, also sie kannte mich wirklich. Und hat dann aber gemeint, nee, also es sieht nicht danach aus, das ja, hat niemand erkannt. Und ich bin nochmal ins Bad und habe wieder immer weiter durchgespült. Und irgendwann war alles Blut weg und ich hatte es dann in einer Glasschüssel und dann war es war eindeutig. Also genau, ich habe dann auch Fotos gemacht und also man hat gesehen, die Wirbelsäule, das fand ich so faszinierend, dass die so eindeutig sichtbar war.
Und dann eben auch. Ja. Entschuldige bitte, dass ich unterbreche. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie groß sie in etwa war? So, dass man so eine Vorstellung hat?
Also wenn ich das Glas auf der Hand hatte, also ich hatte so eine Dessertschale aus Glas. Mhm. Also auch den Tipp für die Zuhörer, wenn die noch so klein sind, kann man sie, wenn man sie ins Wasser legt, also ich glaube auch bis zur 22., 24. Woche, dann bekommen die 3D-Form wieder, sage ich jetzt mal. Also genau, man kann sie dann angucken, genau.
Genau, sie schweben dann praktisch genau wie in der Fruchtblase,
genau,
wie im Mutterleib, sind dann noch schön wieder. Ich hatte das letztens in meiner Geschichte auch erzählt, dass meine Lena nur so über meinem Finger hing praktisch, weil sie eben so instabil war. Und im Wasser werden sie dann halt, ja, ich weiß tatsächlich gerade auch nicht das Wort machen. 3D also, passt aber in dem Moment, glaube ich, ganz gut.
Genau. Also das Wasser trägt sie ja dann wieder und dann sieht man sie wieder in 3D, genau. Ja, genau. Und dann, also es waren schon die Fingerknospen und die Fußknospen und also ich habe auch den Kopf dann gesehen und die Augen und ja, war alles da. Und eben auch die Fußhöhle. Ja. Ach so, genau, und von der Größe, das war ja deine Frage, ungefähr so 1 bis 2 Zentimeter.
Ja.
Also echt klein, also weit weg von den 10 Zentimeter.
Und das ist ein absolutes Wunder, oder? Wenn man überlegt, dass 1 bis 2 Zentimeter und diese ganzen kleinen und feinen Details, die du da gerade beschrieben hast, also ich bin immer wieder fasziniert, wenn man überlegt, wie früh in der Schwangerschaft das noch ist und wie weit das Kind schon entwickelt ist, ne?
Ja, also ich habe es verglichen mit Bildern. Es müsste bis zur 6. oder 7, eventuell noch 8, also 7+ oder 6+ irgendwie so um den Zeitraum gewachsen sein und dann hat es Herz aufgehört zu schlagen.
Hm. Ja. Als du im Krankenhaus warst, wie sind die mit dir umgegangen, dass du eigentlich zu Hause gebären wolltest und jetzt doch dort bist? Hast du dich da gut aufgehoben gefühlt?
Ich hatte gehofft, dass ich wieder die gleiche Ärztin habe, die quasi den Ultraschall bei mir hatte. Die war leider nicht da. Der Rettungssanitäter, glaube ich, der hatte erste oder zweite Schicht. Also der war ja so ein junger Mann und der wusste auch gar nicht, was er zu mir sagen soll. Und dann war es auch noch mit dem... Ich habe einen Zugang gelegt bekommen, genau, da haben sie irgendwie 3-4 Mal daneben gestochen. Also das war nicht so ganz toll. Dann ging es ewig, bis sie angemeldet war. Dann noch mit der Versicherung und genau die Ärztin, als ich dann endlich oben war, irgendwann, die war eher panisch, würde ich jetzt mal sagen, weil es halt doch noch geblutet hat. Und sie konnte sich nicht erklären, warum das es nicht aufhört zu bluten. Ob sie jetzt schon mal jemand hatte, der daheim eine stille oder also nee, eine kleine Geburt hatte, das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nee. Oder dass sie dann nicht so informiert war. Oder ich weiß auch gar nicht, ob das im Studium mit dabei ist oder ob das oft vorkommt. Aber sie hat einfach mit dem vielen Blut, war sie, glaube ich, ein bisschen irritiert. Und ich weiß noch, es ging dann irgendwie, weil ich ja privatversichert bin, ob jetzt der Chefarzt noch kommen muss oder nicht. Es könnte auch sein, dass es eine Assistenzärztin war. Mhm. Weil sie wollte die nämlich dann holen oder nicht. Und dann habe ich auch gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt bei mir drin ist. Oder, also ich stand selber ein bisschen so neben mir. Und hab, ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, sie soll die Krankenkasse anrufen. Aber morgens um 6 hätte sie da eh keinen erreicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ach, sie soll jetzt einfach, also sie darf das selber machen. Und ich habe ja auch gesagt, ich will keine Ausschabung. Ich will auf keinen Fall eine. Deshalb hat sie, glaube ich, am Anfang auch noch probiert, ob es irgendwie so geht. Und dann wurde sie aber doch zu heiß.
Also das heißt, du hast dann doch noch eine Ausschabung bekommen.
Genau, ich hatte dann doch noch eine.
Weil du nicht aufgehört hast zu bluten und sie gucken wollten, woher das Blut kommt, oder?
Ja, so habe ich verstanden, ja.
Wie ging es dir denn körperlich? Ich meine, du hast ja eine Menge Blut verloren und du hast doch gesagt, als du zu Hause warst, ging es dir irgendwann nicht mehr gut. Als du jetzt im Krankenhaus warst, ging es dir da immer schlechter? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, bist du immer ruhiger geworden und schwindlig, schlecht, irgendwie sowas, oder?
Also daheim tatsächlich, da konnte ich nimmer aufrecht sitzen und ich habe ja dann aber auch eine Infusion bekommen im Krankenwagen. Genau, Fahrt war 20, 30 Minuten und es war ja auch früh morgens, also da war ja gar nichts los. Und im Krankenhaus dann selber, da war die, glaube ich, auch dann schon komplett durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich doch mal eine zweite bekommen habe, aber da war nichts mehr mit Schwindel. Mhm. Da war eigentlich alles gut. Es hat halt geblutet und dann war es, irgendwann hat sie dann entschieden, sie macht jetzt doch die Ausschabung. Mhm. Und ich hatte dann auch keinen Gegengrund mehr. Also es war dann okay. Ich habe dann nur gesagt, ich will so schnell wie möglich wieder heim, weil ich ja noch die anderen zwei Kinder daheim hatte. Und es war, ich wusste nicht, wie sie reagieren, wenn sie aufwachen, weil für die war ich ja noch da. Dann sind sie eingeschlafen und dann war ich plötzlich weg. Gott sei Dank hat es aber dann tatsächlich doch ganz gut funktioniert. Also war für die überhaupt kein Problem. Und im Krankenhaus wollten sie mich dann eigentlich noch mal über Nacht behalten. Also ich war ja morgens um 7, war nämlich dann die Ausschabung. Und ich habe immer gesagt, ich will heim, wenn es irgendwie geht. Also ich glaube, notfalls hätte ich mich auch selber entlassen. Weil ich habe mich so, habe ich mich dann wieder fit gefühlt. Und ich bin dann nach dem Mittagessen bin ich dann gegangen. Also es wurde dann noch das Blut untersucht und dann nochmal geguckt wegen dem Eisenwert, weil sie sich einfach nicht erklären konnten, warum, dass mein Kreislauf da so geschwächelt hat, sage ich jetzt mal. Und dann durfte ich aber gehen.
Und wie war das denn für dich zu Hause, als die Kinder wach geworden sind? Hast du dir das den Kindern erzählt? Wie seid ihr als Familie mit Juli und der Situation umgegangen?
Also aufpassen sind sie ja auch morgens irgendwann um 8 oder so. Und ich bin ja dann erst, also ich durfte nach dem Mittagessen gehen und bis ich dann wieder unten war mit den ganzen Papieren und so. Und es war ja dann auch in der Corona-Zeit. Das heißt, ich musste ja alles allein. Also bis ich die Kinder dann gesehen habe, war es auch irgendwann mittags um 4, schätze ich mal. Und mein Mann war ja bei denen. Ich weiß gar nicht genau, was er ihnen gesagt hat, aber ich habe halt dann auch nochmal gesagt, das Baby ist jetzt gestorben. Und ja, da an dem Tag selber war gar nicht mehr so viel. Also ich war dann auch einfach, ich hatte ja fast nicht geschlafen nachts. Ich war dann auch einfach kaputt. Und an dem Tag war dann nicht mehr viel. Am nächsten Tag, als dann die Hebamme wieder kam und ich dann quasi immer wieder die Schüsseln von mir durchgespült habe und das Baby dann tatsächlich da war, da wurde es dann mehr Thema. Und als man sie dann auch gesehen hat in der Schüssel, da haben wir sie dann quasi zusammen beerdigt bei uns, da auf dem Balkon im Blumentopf. Und das war für die Kinder, die sind da so toll damit umgegangen. Ich habe es, also ich hatte irgendwie gar nichts erwartet. Für mich war wichtig, dass mein Kind quasi bei mir ist. Und als ich dann irgendwann realisiert habe, dass es tatsächlich, also dass ich es aufgefangen habe und dass ich es dann wieder aus dem Klo rausgeholt habe. Ja, es war, also es war auch schön. Es hört sich vielleicht komisch an, aber letztendlich war es schön. Und die Mittlere, die konnte ja da noch gar nicht reden, aber selbst sie hat immer in ihrer Babysprache, also man hat gemerkt, dass sie, also uns verstanden hat sie ja sowieso schon, also sie war da 2, 2,5.
Wie alt war die Große?
Anfangen zu reden und der Große, 2 Jahre älter, also 4, 4,5 war der dann, genau. Und also er konnte auf jeden Fall reden, hat dann auch mal gefragt, ja, was ist jetzt mit dem Baby und das ist unser Baby und wo geht es denn jetzt hin? Und dadurch, dass der Hund ja kurz vorher gestorben war, war das dann auch schon ein Bezug, dass es jetzt halt, ja, dann immer gesagt, ist jetzt auch beim Bono und im Himmel und die sind jetzt da zusammen und genau. Und dann haben wir es auch, jeder wollte dann dieses Glas mal heben, also selbst die Kleine mit ihren 2,5 oder jetzt mittlere und der Große dann auch. Und da haben wir dann auch Fotos, wo wir sie alle zusammenheben. Mhm. Und dann zusammen quasi in die Erde reinlegen. Ja, und ich habe dann auch alles andere, was ich noch hatte, an Blut und ja, ich wollte einfach, falls dann noch irgendwo Plazenta, habe ich ja so nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob die da mit drin war oder ob ich die dann vorher schon mit, ja, weggespült habe. Aber ich wollte einfach alles andere mit reinlegen. Genau, und das haben wir dann auch gemacht. Und der Große hat echt noch lang, oder auch heute als noch, wenn sie an der Blume, also an dem Rosenstock vorbeigehen, ja, da ist unser Baby drin. Also manchmal so völlig aus dem Zusammenhang. Plötzlich, ja, da ist unser Baby drin. Und ja, oder dann halt lang später noch erzählt, wenn Besuch kam, da ist Baby drin und das Baby ist gestorben und es liegt jetzt da und es ist jetzt beim Bono. Ja.
Das ist Wahnsinn, oder? Mit was für einer, also ich finde das, ich finde, da, ich konnte mir von meinem Kind an der Hand da was abgucken, von dieser Leichtigkeit, ne? Diese, also auch die null Sorge, irgendwas zu berühren und entweder Fragen stellen oder keine Fragen stellen. Und wie du schon sagst, aus dem Nichts heraus ist es plötzlich Thema. Ich weiß, unsere Lena ist im Juni, also wir waren ja ziemlich zeitlich mit unserem Kleinen. Also im Juli und dann, ich glaube, das war ein Heiligabend, da hat er mir plötzlich was von unserer Lena erzählt. Und das war für mich, also es war so, es war Heiligabend und das Fest der Liebe und alles schön und alles toll und also gefühlt. Und in dem Moment kam er mit diesem Thema und das hat mir so irgendwie den Boden unter den Füßen in dem Moment weggerissen, weil das so präsent war auf einmal. Und gleichzeitig bin ich ihm so dankbar, dass er eben diese Leichtigkeit hat, dass er das einfach anspricht, wenn er es anspricht und dass ich so immer wieder konfrontiert werde, immer wieder ins Gespräch komme. Mhm. Im Moment ist es auch gerade wieder super aktuell bei ihm. Ich habe gestern auch wieder einen gesammelten Stein und gesammelte Stöcker bekommen, damit ich an unsere ganzen Kinder denke. Also das ist Wahnsinn, wie das so wellenartig immer mal wieder Thema ist. Ne? Und eins wollte ich noch sagen. Du hast gesagt, bei Bono im Himmel. Und ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die sagt, dass die Seelen überall sein können. Und eine Freundin von mir meinte auch, ja, dann pass mal lieber auf, Elsa, was du erzählst, wenn du sagst, sie sind im Himmel. Weil gerade so kleine Kinder haben ja diese Verbundenheit zu Dingen, die wir nicht erklären können, nochmal ganz anders als wir. Und ich habe anfangs auch immer gesagt, die ist im Himmel. Und mittlerweile sage ich aber, die ist da, wo du sie gerade siehst, fühlst, wie auch immer. Eine Zeit lang war sie bei uns in der Wand. Dann war sie wieder irgendwo um uns herum. Also ich finde es so spannend, wo die Kinder fühlen oder sehen. Weiß ich nicht. Das ist halt unerklärbar, ne? Wo die
können. Spannend. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also von Kindern kann man echt noch was lernen. Also Absolut. Weil die haben einen ganz anderen Umgang mit dem Tod an sich und sind dann noch so unbedarft.
Ja. Absolut. Da können wir jetzt eine Scheibe von abschneiden. Wie ist dein Partner damit umgegangen, dein Mann?
Also für ihn war es ja viel abstrakter als für mich. Also weil ich war diejenige, die beim Ultraschall war. Ich war die, die den Herzschlag gesehen hat. Ich war die, die die Blutungen hatte. Ich war die, die quasi alles so gefühlt hat. Und er hat es halt von außen. Also wir haben immer wieder drüber gesprochen. Und ich habe ja vorhin am Anfang, vorhin gesagt, dass er am Anfang erstmal geschockt war. Und dann konnte er sich auch drauf einlassen. Und für ihn war es dann auch, also er hat auch mitgetrauert, das auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, zum Glück, oder? Ja, allerdings, er spricht nicht so viel drüber wie ich. Also bei mir ist einfach doch nochmal präsenter.
Ja. Genau. Ja, wir fühlen es halt auch ganz anders, ne? Dadurch, dass wir das Kind in uns hatten. Mhm. Und abgesehen davon, dass wir das Kind in uns hatten, geht ja auch jeder Mensch anders damit um, mit dieser Trauer. Ich weiß, mein Partner, der hat einmal ganz doll mit mir geweint und dann war er natürlich auch traurig, aber es war für ihn nicht so, also es war für ihn schlimm. Ich möchte nicht sagen, dass es für ihn nicht schlimm war, aber er hat halt einfach anders getrauert. Er hat getrauert und dann war es okay. Er trägt die Trauer mit Sicherheit in sich, aber er ist nicht so wie ich. Ich bin ja wie so ein offenes Buch. Ich trage meine Gefühle in die Welt hinaus und das ist bei ihm halt das ganze Gegenteil. Es gibt Familien, die da super doll zusammenwachsen durch so eine Situation. Und bei uns war es eher so, dass man kurzzeitig so ein Stück auseinandergegangen ist, weil warum trauert der jetzt nicht wie ich? Warum trauert sie immer noch? Also, dass das halt auch eine Variation von normal ist. Die einen wachsen zusammen, die anderen gehen kurz auseinander und kommen wieder zusammen. Manche gehen auch komplett auseinander. Mhm. Jeder auch mild zu sich ist, wie die Person gegenüber eben trauert. Ne? Wenn du so rückblickst, was hat dir gut getan in der Zeit?
Was hat mir gut getan? Also auf jeden Fall bis daheim zu gebären. Also würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Und der Natur so ihren Lauf zu lassen. Mhm. Dann, dass ich Menschen hatte, mit denen ich drüber reden konnte. Dann auch dieser Austausch und auch heute noch. Also für mich ich finde es einfach wichtig, dass man darüber redet, weil es gibt so viele Frauen und ich habe auch festgestellt, ich meine, von manchen wusste ich es, von anderen wusste ich es nicht und dadurch, dass es mir dann passiert ist, haben sich dann auch wieder andere geöffnet und eigentlich finde ich es total schade, dass es verschwiegen wird und warum sollte man erst ab der 12. Woche sagen, dass man schwanger ist? Also ich meine, das Kind ist ja trotzdem da, egal wie klein oder groß und die Trauer ist auch da und ich finde, man kann nicht sagen, der eine trauert mehr oder weniger, egal wie groß das Kind ist. Also sobald man davon weiß, dass da ein Kind ist, da fängt man an zu planen und guckt in die Zukunft und sieht sich mit dem Kind auch. Genau, und deshalb finde ich, dass da die Trauer auch gesehen werden darf. Also wenn vor der 12. Woche da was war, warum soll man das sagen?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen, dass man gar nicht weiß, wie soll man mit einer trauernden Person umgehen. Ich spreche es lieber nicht an, nicht damit ich ihr wehtue. Und wenn du ihr wehtust, dann tust du ihr weh. Aber sie darf, also die Person gegenüber darf ja entscheiden, möchte ich darüber reden oder möchte ich darüber nicht reden. Und dieses tatsächlich im doppelten Sinne Totschweigen bringt in dem Moment nicht viel. Weil so fühlt sich die Frau ja noch mehr alleine, die da geboren hat. Und vielleicht traut sie sich auch gar nicht zu sprechen oder sie möchte sprechen, aber es ist vielleicht braucht sie noch so die kleine Hand, die ihr gereicht wird oder den Türöffner. Und ich denke immer, wenn du dir unsicher bist, sprich diese Unsicherheit auch ruhig aus und sag, du, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte die Situation, ich meine, mir ging es nicht gut, ich habe getrauert, klar. Es war auch in gewisser Weise ein Wochenbett. Ja. Und von außen kam dann auch die Frage, ja, warum hast du denn so schlechte Laune? Warum geht es dir denn so schlecht? Und da habe ich auch gesagt, ich habe gerade ein Kind verloren. Also, was soll denn sonst sein? Oder dass ich darauf angesprochen wurde und dann musste ich anfangen zu weinen. Und dass das dann abgeschreckt hat. Dass dann die Menschen gedacht haben, oh nein, jetzt fängt es an zu weinen, ich höre jetzt lieber auf. Und selbst wenn ich geweint habe, ich wollte darüber reden. Also die Tränen heißen ja nicht, dass ich nicht drüber reden will. Das heißt ja nur, dass ich einfach trauer, genau.
Dass du trauerst und dass da was im Fluss ist, ne? Dass diese Trauer fließen darf und dadurch wieder Heilung entstehen kann. Also Heilung, so eine Situation wird nie vollkommen geheilt. Man kann lernen, sie in den Alltag zu integrieren und man kann lernen, damit umzugehen. Und die Erfahrung, die du gerade berichtest, Maren, die habe ich und auch ganz viele andere, mit denen ich schon gesprochen habe, gemacht. Dieses, ich möchte nicht, dass es gegenüber weint. Weint gemeinsam. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob du das warst, die dieses Beispiel genannt hat. Leg dich dann zu ihr auf den Boden und weint gemeinsam. Ne?
Also so. Ja, genau. Das war ja bei uns in der Birthkeeper-Ausbildung. Ja. Kam das in dem einen Vortrag, leg dich zusammen auf den Boden. Also zieh mich nicht hoch, sondern leg dich zu mir hin und wein mit mir gemeinsam.
Genau. Also. Diese toxische Positivität. Los, alles wird gut und es sollte so sein. Und wenn die Frau irgendwann selber für sich sagt, es sollte so sein, dann ist es was anderes, als wenn es ein Gegenüber sagt.
Das auf jeden Fall. Das ist
ganz, ganz wichtig. Die Frau bestimmt da ihr Tempo. Hast du dir in der Zeit irgendwas gewünscht? Oder wenn du jetzt rückblickend gucken kannst, was hättest du dir noch zusätzlich gewünscht von deiner Umgebung, deinem Umfeld?
Also eigentlich das, was mir gut getan hat, dass damit offen umgegangen wird. Also ich hatte wirklich die Situation, dass es totgeschwiegen wird. Also wie wenn da nie was gewesen wäre. Und das war eigentlich das Schlimmste. Also, dass es akzeptiert wird, dass es angenommen wird auch und dass man drüber reden kann.
Dass es angenommen wird, finde ich auch gut, weil viele sagen, ach, das war doch noch so früh und ach, da ist doch nichts, doch, ich war schwanger. Ich hatte einen positiven Test und wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe mein Leben mit diesem Kind geplant.
Ja, und für mich ist auf jeden Fall nicht nur ein Zellhaufen.
Nein.
Also ich habe es ja gesehen, da ist wirklich alles schon dran. Auch wenn es klein ist. Aber es war alles dran.
Ja.
Ja.
Ach, Marin.
Aber rückblickend, ja, für mich war es, der Weg hat einfach so sein sollen. Hm. Genau. Es war mehr oder weniger die Vorbereitung für die nächste Schwangerschaft dann.
Und wie war die nächste Schwangerschaft?
Die kam relativ schnell. Und natürlich hatte ich auch meine Ängste. Also in jeder Schwangerschaft gehören Ängste. Da zeigt sich das, was ich zeigen soll. Und aber ich habe die angeguckt, ich habe sie bearbeitet und nach der kleinen Alleingeburt hatte ich dann die Alleingeburt mit meinem vierten Kind. Und er trägt ja auch den Zweitnamen Juli.
Ja, schön. Schön. Waren deine anderen zwei Kinder, die ersten beiden, auch allein Hausgeburten oder wie war das bei den beiden?
Nee, der erste war geplant im Geburtshaus, weil aus irgendeinem Grund dachte ich, erste Geburt geht nicht daheim oder waren da noch zu viele, keine Ahnung, Bedenken. Wobei, das ist ja Quatsch, also erste Geburt geht natürlich auch daheim. dann war es aber Verlegung vom Geburtshaus ins Krankenhaus mit Kaiserschnitt. Zweite Schwangerschaft war dann geplante Hausgeburt, wurde abgebrochen und dann im Krankenhaus zwar spontan, aber auch mit allen möglichen Interventionen, Kristellern, Dammschnitt, Pipapo. Ja, da dachte ich eigentlich, ich wäre geheilt von der ersten, aber jetzt nach der vierten Geburt, nach der Alleingeburt, weiß ich, dass die ersten beiden, also die waren auch traumatisch. Mhm. Aber ich habe auch die dritte gebraucht, um auf meine Intuition zu hören, ihr zu vertrauen. Genau. Also mein Weg hat so sein müssen. Und ja, ich kann es rückblickend ganz anders damit umgehen. Ich meine, es ist immer noch traurig. Ich weine auch immer noch mal wieder. Also auch beim Jahrestag, der sich auch bald jetzt wieder jährt. Ja, aber es gehört zu mir, es gehört zu meinem Weg. Und die Vorstellung, dass die Seele einmal angeklopft hat und jetzt eben wieder zu uns kam, die finde ich eigentlich total schön.
Ja. Ich finde es total gut. Ich bin gerade total berührt. ich finde es total gut, dass du sagst, dass du auch immer noch weinst.
Ja.
man kann das, also ich für mich würde sagen, dass ich bis auf mein letztes Sternchen, weil das eine Ausschabung war, bei den anderen dreien schon geheilt bin. Bei Lina ist es so, dass es halt jetzt auch sich Ende des Monats alles das erste Mal jährt. Deswegen merke ich, dass ich da schon sensibel bin. Und trotz alledem heißt es ja nicht, dass wenn ich jetzt für mich sage, ich habe es verkraftet, ich habe es ins Leben integriert, dass ich jetzt nie wieder weinen darf.
Ja.
Also jederzeit können wir weinen. Und es wird immer Momente geben, wo wir an irgendwas erinnert werden, wo wir denken, ach ja, jetzt wäre sie so und so alt, jetzt würde sie das und das machen. Man sieht Kinder, die so alt sind, wie dein eigenes sein könnte. Und diese Momente, die werden wahrscheinlich ein Leben lang triggern. Mal weint man nicht. Also die Situation, es kommt dann auch auf den Tag und auf die Tagesverfassung an. Und das ist aber auch okay. Also eigentlich so als Einladung für dich und Einladung für andere. Es ist okay, wenn wir weinen, weil wir haben einen Menschen verloren. Unser Kind verloren.
Ja. Das darf auch dazu gehören.
Ach, Maren, danke.
Sehr gerne.
Möchtest du noch irgendwas loswerden, wo du sagst, es kommt mir jetzt gerade in den Kopf, das möchte ich noch sagen?
Ja. Zwei Sachen. Also einmal die Intuition. Vertraut auf eure Intuition. Die ist da, auch wenn sie schwach ist. Man kann es auch üben. Und also auf jeden Fall vertrauen, genau. Und dann wollte ich noch sagen, als der ET, also der errechnete Termin der dritten Schwangerschaft, wie sagt man da, kam, also genau, quasi
näher rückte.
Ja, genau. Da hatte ich nochmal so ein tiefes Loch. Also in dem Moment ist mir nicht bewusst gewesen. Also ich war ja dann schon wieder schwanger und ich hatte da eine richtig krasse Panikattacke. Und als ich die dann wieder überwunden habe und sie angeschaut habe und warum das da war, da wurde mir dann bewusst, dass der ET irgendwie 2, 3 Tage da verschoben war. Und ich habe danach hab ich dann gelesen oder gehört, dass das oft passiert, dass die Frauen dann eben um den ET rum nochmal, dass es da nochmal mehr beschäftigt und dass man halt auch in so ein Loch reinfallen kann. Also dass man sich da einfach jetzt keine Angst davor kriegen, aber dass man sich auch darauf vorbereiten kann oder dass man weiß, dass es passieren kann.
Bei mir stehen die Termine im Kalender, bei mir steht der Termin von der Diagnose und da bin ich am traurigsten, weil ich da erfahren habe, dass das Herz nicht mehr schlägt, der Termin der Geburt an sich und der voraussichtliche Geburtstermin. Und die drei Termine sind mal mehr, mal weniger triggernd. Es ist schön, dass du das sagst, weil selbst wenn ich das nicht in meinem Kalender sehe, spüre ich es. Mal 2 Wochen vorher, mal einen Tag vorher. Und ich für mich probiere dann an diesen Tagen immer was Besonderes zu machen. Ich möchte meine Freunde um mich rum haben oder irgendwas machen, wo ich trauern darf und gleichzeitig aber auch vielleicht ein schönes Erlebnis haben kann. Also so, ich möchte es nicht verdrängen, ich möchte es aber integrieren.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist schön, dass du das gesagt hast. Ja. Danke, Maren. Dann werde ich jetzt die Aufzeichnung erstmal stoppen. Und wir reden gleich nochmal weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du dich gerufen fühlst, deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich dich aus tiefstem Herzen, mich anzuschreiben. In den Shownotes findest du meinen Instagram-Account sowie meine E-Mail-Adresse und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto, lasst mal drüber reden.